Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
heute weitgereister Besuch. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in den USA. Das ist im Bundesstaat Indiana, nicht so weit vom Lake Michigan weg. Und ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen, Rüdiger Bachmann.
Ja, danke. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Das ist Ihre Premiere hier in der Mittagssendung. Jetzt wohnen Sie und lehren Sie ja tatsächlich nicht gerade um die Ecke, Herr Bachmann. Was führt Sie denn jetzt gerade nach Deutschland?
Ach, ein Mix von Sachen. Also ich hatte letztes Wochenende 30-jähriges Abiturjubiläum. Tatsächlich also eine private Sache. Und dann war in der letzten Woche eine große Ökonomenkonferenz. Einmal im Jahr findet die immer statt im Bundeskanzleramt.
Das sind schon Anlässe, da kann man dann auch mal ins Flugzeug steigen und Genau. Die lange Reise auf sich nehmen. Dann herzlich willkommen hier im Studio vom Deutschlandradio. Wir ordnen wie immer die Themen dieses Tages. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat wieder erfolgreich gegen die Bundesregierung geklagt. Das war recht überraschend, dass jetzt schon ein Urteil gefallen ist, weil nämlich der Prozess auch wirklich gestern eigentlich erst gestartet ist. Aber eigentlich war das Urteil deswegen erst so am 22. Mai oder so erwartet worden. Und es geht um Folgendes. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat gesagt, die bisher gesetzlich festgelegten Klimaschutzmaßnahmen, die reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Da geht es konkret um das Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung. Das bedeutet jetzt, die Bundesregierung muss neue messbare Maßnahmen anstoßen. Wichtig ist aber auch noch dazu zu sagen, dieses Urteil ist jetzt noch nicht rechtskräftig. Also die Bundesregierung könnte noch in Revision gehen. Herr Bachmann, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass die Deutsche Umwelthilfe erfolgreich ist. Es gab schon ein ähnliches Urteil vom November. Ist das jetzt so eine Dynamik aus Ihrer Sicht, dass wirklich juristisch auch über Zukunftsmaßnahmen im Klimaschutz entschieden wird und dass eben nur so die Politik wirklich ein bisschen, dass der Politik Hufe gemacht werden?
Als Ökonom würde ich mir wünschen, das wäre nicht so, weil dann wird sehr kleinteilig, die Juristerei entscheidet dann oft sehr kleinteilig und im Prinzip bin ich sogar dafür, das, was die Bundesregierung gemacht hat, nämlich die Sektorziele eigentlich abzuschaffen. Das klingt zunächst mal paradox, weil es hört sich so an, dass jeder Sektor, also Bauen, also die Gebäude, die Industrie, der Verkehr und so weiter, seine Vereinbarungen hat und die dann auch einzuhalten hat. Allerdings ist es aus ökonomischer Sicht in der Tat problematisch, weil man dann eben zwingt, Sektoren einzusparen, die vielleicht noch nicht so weit sind und andere Sektoren, die vielleicht viel mehr tun könnten, die lässt man sozusagen ein bisschen an der langen Leine laufen. Und deswegen ist es eigentlich schon so, dass es auf die Gesamtreduktion ankommt, nicht so sehr auf einzelne Sektorziele. Und meine Befürchtung ist, wenn die Bundesregierung mit der Gesamtreduktion nicht ernst macht, dass dann eben juristische Interventionen kommen, die eben diese Kleinteiligkeit regeln, die aber ökonomisch gar nicht effizient ist.
Das heißt, Sie haben ja gerade angesprochen, auch was heute der Bundesrat entscheidet. Ne? Der entscheidet ja über das neue Klimaschutzgesetz. Das ist nochmal unabhängig eben von dem Urteil gestern. Das wird ja geändert und Sie haben es gesagt. Vorher war es so, dass einzelne Bereiche wie Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft einzeln nachweisen mussten, dass sie eine bestimmte Menge CO2 nicht überschreiten oder dass sie eine bestimmte Menge CO2 eingespart haben. Und stattdessen werden dann eben jetzt alle zusammengeworfen und die Gesamtbilanz wird angeschaut. Aber habe ich Sie richtig verstanden? Weil das wird ja sehr kritisiert, dass eben jetzt nicht mehr die Einzelnen nachweisen müssen. Habe ich Sie aber richtig verstanden, dass Sie das eigentlich ganz gut finden, dass es eine Gesamtbilanz gibt?
Ja, aus ökonomischer Sicht ist das gut, wie gesagt, weil dadurch ermöglicht wird, dass diejenigen, die am einfachsten, am schnellsten einsparen können, das auch wirklich tun. Das geht allerdings nur dann, wenn man tatsächlich dass die Gesamtbilanz, die Gesamtmenge, die emittiert werden darf, auch schrittweise und schärfer vielleicht noch als bisher. Und insofern hat dann das Gericht vielleicht auch recht mit seiner Kritik, noch schärfer als bisher zurückgefahren wird. Also am Ende des Tages ist es ja egal, wo das Molekül CO2 aus welchem Sektor der in die Atmosphäre kommt, sondern es geht eben darum, dass man schärfer zurückfährt, dass man dadurch die Preise für CO2 auch nach oben treibt, um dann entsprechend denjenigen Sektoren, die am einfachsten und schnellsten einsparen können, diese Anreize zu geben, auch das zu tun. Und dann haben die anderen ein bisschen mehr Zeit mit neuen, cleveren Ideen. Am Ende müssen alle auf Netto Null sein, das ist klar. Aber wir wollen eben, dass die es am einfachsten können, das am schnellsten tun.
Nur ist es ja momentan so, Sie haben gesagt, dass dann die vielleicht noch nicht so schnell können oder so ein bisschen mehr Zeit haben, dass eigentlich, ja, zum Beispiel der Verkehrssektor, der diese Ziele regelmäßig reißt, vielleicht sogar schneller könnte, aber da es eine große Blockade gibt. Also da gibt es ja leichte Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Zum Beispiel Tempolimit 130 auf den Autobahnen oder so. Und gerade dem Verkehrssektor, dem Verkehrsminister wird ja viel vorgeworfen, eben einfach gar nichts zu tun und jetzt durch dieses Zusammenlegen der Sektorziele dann einfach auch weiter die Hände in den Schoß zu legen.
Das stimmt. Wenn man für die Sektorziele sozusagen positiv sprechen will, dann ist es tatsächlich so, dass sie ein Signal senden, auch ein politisches Signal an die Bevölkerung, dass sozusagen jeder was tun muss. Dem kann ich schon zustimmen. Und insofern wäre auch ein Tempolimit, hätte ich nichts dagegen. Das wäre so, Ökonomen mögen ja eigentlich so ordnungsrechtliche Maßnahmen nicht, sondern die wollen das über den Preis lösen. Das gilt für mich auch. Das heißt aber nicht, dass man also bestimmte Bereiche, wo das wirklich auch irgendwie in der Bevölkerung eine Rolle spielt, auch ein emotionales Thema ist. Ein ähnliches Thema sind vielleicht so Dinge wie Privatflugzeuge zu verbieten oder so. Da kann ich auch als im Prinzip liberal grundgestimmter Ökonom dann dazu stehen, so ein Tempolimit. Ich kenne es ja aus den USA. Es ist ein sehr gemütliches Fahren, wenn man sein Tempomat reinmachen kann und die Autobahn. Und das Auto fährt im Grunde genommen selber.
Ein Plädoyer für Tempo 130 auf den Autobahnen von Rüdiger Bachmann. Jetzt Stichwort USA. Sie leben und lehren in den USA. Da ist ja das Thema Klimaschutz und Gesetze auch tatsächlich sehr präsent. Es gibt ja den sogenannten Inflation Reduction Act von Joe Biden auf den Weg gebracht. Das ist zwar, da steckt im Namen, dass es die Inflation abfedern soll, aber es wird natürlich auch oder ist gemeint als ganz großes Klimaschutzprogramm, weil es, und da sind wir dann wieder bei Ihrer ökonomischen Argumentation, einen Anreiz geben soll und natürlich aber auch subventionieren soll, dass Unternehmen wirklich einen Grund haben, sich klimafreundlicher aufzustellen. Ist das ein Ansatz, der funktioniert in den USA?
Es ist der einzig mögliche Ansatz und insofern ist er eigentlich ein Ausdruck der politischen Dysfunktionalität in den USA. Man kann ja Klimaschutzmaßnahmen sozusagen in drei Gruppen einteilen. Das eine ist eben der Preis, der CO2-Preis, der andere ist Ordnungsrecht, also wir verbieten bestimmte Dinge oder machen Tempolimit und das dritte Maßnahmenpaket sind Subventionen. Der IRA setzt jetzt komplett auf Subventionen, weil es in den USA den CO2-Preis auf Bundesebene nicht gibt und das Ordnungsrecht auch nicht möglich ist. Warum? Weil wir eben diese Spezialität im Senat haben, dass Gesetze, die keine Haushaltsgesetze sind, also die nicht über Steuern und Subventionen gehen, mit einer Mehrheit 60 plus verabschiedet werden müssen und eben nicht 50 plus. Die einzige Ausnahme sind Haushaltsgesetze. Das heißt, Joe Biden konnte den Einstieg in den Klimaschutz nur durch diese Subventionen machen. Der Nachteil des Ganzen ist allerdings, dass es extrem teuer wird. Denn was jetzt passiert ist, dass jeder... Also das mag durchaus effektiv sein, mit anderen Worten, die Leute rüsten jetzt um, die setzen sich alle möglichen Solarpaneele aufs Dach, aber die Leute, die das ohnehin getan hätten, die sacken die Investition, die Subvention natürlich jetzt auch ein und das heißt, es wird ein extrem teures Unterfangen.
Der Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann aus den USA hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Die Steuerschätzung ist raus. Die Steuerschätzer sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr mehr als 900 Milliarden Euro einnehmen werden und damit aber 21,9 Milliarden Euro weniger als im Herbst angenommen. Trotzdem hat Bundesfinanzminister Christian Lindner am Abend im ZDF erstmal Thank you gesagt.
995 Milliarden Euro sind die Steuereinnahmen des nächsten Jahres. Danke an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, denn das haben die ja alles erwirtschaftet.
Ich habe da innerlich so ein leises Bitteschön geantwortet, aber das können Sie ja gar nicht, Herr Bachmann, weil Sie in den USA Steuern zahlen.
In der Tat, ja.
Jetzt spricht der Bundesfinanzminister in diesem Zusammenhang auch immer wieder davon, dass bei den Sozialausgaben gekürzt werden solle oder dass es zumindest keine zusätzlichen Sozialleistungen in Deutschland geben soll, weil eben jetzt prognostiziert weniger Steuereinnahmen, also muss gespart werden, wenn es nach ihm geht. Und das hat er auch nochmal deutlich gemacht.
Das, was wir jetzt sehen an Zahlen, habe ich so erwartet, denn beispielsweise haben wir ja zum 1.1. die Stromsteuer auf das europäische Minimum gesenkt. Mhm. Wir haben 15 Milliarden Euro die Lohnsteuer und die Einkommenssteuer gesenkt. Also das war zu erwarten in der Größenordnung und das ist auch so eingeplant. Dennoch bleiben große Handlungsnotwendigkeiten bestehen. Aber wir haben ein Problem in Deutschland bei der Steigerung der Sozialausgaben. Wir haben sehr viel Geld in der Staatskasse, aber die Ausgaben steigen schneller als die Einnahmen.
Hat er da recht aus Ihrer Sicht, Herr Bachmann?
Das ist eine politische Entscheidung. Also das ist keine Notwendigkeit. Das ist jedenfalls keine ökonomische Notwendigkeit. Also erstens mal kann man natürlich auch Schulden aufnehmen. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, sozusagen die Verteidigungsfähigkeit Deutschland herzustellen oder wiederherzustellen, dann scheint mir doch ein weiteres Sondervermögen das adäquatere Mittel zu sein. Irgendwann wird man das in der Tat sozusagen in den laufenden Haushalt überführen müssen, aber die Politik sollte sich da eben mehrere Jahre geben, damit es nicht so einen plötzlichen Übergang ist. Aber selbst wenn man das nicht tut, diese Alternative, die Lindner hier aufmacht, das ist übrigens eine uralte Alternative in der ökonomischen Literatur, das wird dann immer so Guns versus Butter oder Kanonen gegen Butter gemacht, das ist natürlich auch eine falsche Alternative. Warum soll es nicht Kanonen versus Porsche heißen? Ja, also mit anderen Worten, warum soll eigentlich der Konsum der Niedrigverdienenden eingeschränkt werden? Das kann man politisch wollen und ich verstehe auch, warum Lindner das politisch will. Eine ökonomische Gesetzmäßigkeit ist das allerdings nicht. Es gäbe andere Steuern, die erhöht werden könnten. Man muss zum Beispiel den Soli nicht senken. Man könnte den Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer erhöhen und man könnte die Erbschaftssteuer reformieren. Also da gibt es genug Möglichkeiten sozusagen, wenn man schon glaubt, dass man, wenn man es nicht über Schulden machen will, sondern über höhere Steuereinnahmen, das verteilungspolitisch anders zu gestalten, als das ein FDP-Finanzminister gerne hätte.
Jetzt ist es aber gleichzeitig ja schon so, dass jetzt Stichwort Sozialausgaben, zum Beispiel die Rentenausgaben, den größten Posten im Haushalt ausmachen. Und eben die Rüstungsausgaben, weil Sie es davon gerade auch hatten, in diesen Schalten schon auch nachvollziehbar steigen. Also ist ja die Frage dahinter wirklich, wo möchte eine Gesellschaft ihren Fokus drauflegen? Und da kann man eben, wie Christian Lindner, ja schon der Meinung sein, okay, da sind die Sozialausgaben das, wo man kürzen kann und muss vielleicht.
Ja, der Meinung kann man sein, das ist eine politische Entscheidung, aber ich kann eben auch der Meinung sein oder eine andere politische Entscheidung kann der Meinung sein, dass wir entweder überschulden, diese Lasten der Verteidigung, die ja zukünftigen Generationen auch zugutekommen, sozusagen über die Zeit etwas glätten und eben keine Steuererhöhung heute machen, beziehungsweise dass diejenigen, die denen es ohnehin schon besser geht, die also einen hohen Einkommen, einen hohen Konsum haben, vielleicht etwas mehr noch zur Verteidigung des Landes beizutragen. Im Zweifel haben sie ja, sollte das Land tatsächlich erobert werden, also wenn es wirklich um Landesverteidigung geht, haben sie auch mehr davon, denn es werden ja hauptsächlich ihr Vermögen geschützt. Jemand, der kein Vermögen hat, der hat so viel von der Landesverteidigung oftmals gar nicht. Der wird im Zweifel sogar vielleicht sterben an der Front. Also insofern ist das eine politische Entscheidung, welche Lasten wem auferlegt werden.
Jetzt hatten Sie gerade im ersten Teil Ihrer Antwort auch die künftigen Generationen schon angesprochen. Ein Argument auch gegen ein neues Sondervermögen zum Beispiel, aber auch gegen das Aussetzen der Schuldenbremse ist ja auch immer mal, dass das zulasten, also neue Schulden zulasten der kommenden Generationen gingen. Also es gibt einen Volkswirt, Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, der sagt, würden wir den nachfolgenden Generationen auch fiskalisch einen Scherbenhaufen hinterlassen, wenn wir jetzt noch mehr Schulden machen.
Das ist aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Letztlich geht es darum, was das sogenannte Nettovermögen des Staates ist, dass wir oder die Nettohandlungsfähigkeit des Staates, den wir den Jungen überlassen. Und es nützt nichts, wenn wir ihnen zu viele Schulden hinterlassen. Das ist schon richtig. Aber es nützt eben auch nichts, oder der zukünftigen Generation nützt es auch nichts, wenn wir ihr eine marode Infrastruktur und keine Schulden hinterlassen. Es kommt also auf die Balance an zwischen dem Kapitalstock, dem Bruttokapitalstock gegenüber den Schulden, den wir den zukünftigen Generationen hinterlassen. Und wenn man da eben nicht bereit ist zu investieren, dann versündigt man sich genauso oder nicht bereit ist, die Klimatransformation entsprechend durchzuführen, dann versündigt man sich genauso an der zukünftigen Generation, wenn man ihr zu viele Schulden, die ja letztlich, warum sind die schlecht, die eben zukünftig höhere Steuern bedeuten. Das ist ja der eigentliche Grund, hinterlässt.
Wie ist das denn bei Ihnen in den USA? Da sind ja Sozialausgaben eigentlich ein ganz anderes Thema. Da hängt das ja zum Beispiel total vom eigenen Portemonnaie ab, ob jemand sich eine Krankenversicherung leisten kann zum Beispiel.
Das stimmt nur auch nur. Da gibt es sehr viele Vorurteile, würde ich sagen, auch in den USA. Also zum Beispiel ist die Krankenversicherung, auch der Schutz im Alter ist in den USA schon nicht so schlecht. Also die Rentenversicherung ist gut ausgebaut. Es gibt, jeder hat zumindest Recht auf eine Notfallversorgung im Krankenhaus. Das ist nicht optimal geregelt, aber es ist nicht so, dass es in den USA gar keinen Schutz gibt. Es ist allerdings umgekehrt auch so, dass in Krisenzeiten, und die USA beschränkt dann den sozialen Schutz sehr häufig eben auf Krisenzeiten, weil man sagt, in der boomenden Wirtschaft kann man es den Leuten zumuten, sich selber, um sich selber zu kümmern, einen Job selber zu finden. In Krisenzeiten, das haben wir gesehen bei Corona, in verschiedenen Paketen der US-amerikanische Staat sehr agil ist, seinen Bürgern, und zwar dann sehr zielgerichtet, gerade den ärmeren Mitbürgern, über Schecks, die dann einfach in der Post zugeschickt werden, zu helfen. Oder über die Arbeitslosenversicherung, die dann oftmals sehr stark verlängert wird zum Beispiel. Also der US-Staat ist vielleicht ein bisschen weniger großzügig, was sozusagen den dauerhaften Schutz angeht, aber den Krisenschutz kriegt der US-Staat auch hin.
Rüdiger Bachmann ist Wirtschaftsprofessor im Bundesstaat Indiana in den USA und hier heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Herr Bachmann, Sie haben eine Rubrik mitgebracht. Wir haben da ja so einen Zettel mit Themen mit Rubriken tatsächlich, aus denen die Gäste sich was raussuchen können. Und es ist Ihr erster Besuch hier, deswegen besonders schön, dass Sie sich auch direkt für eine Rubrik entschieden haben. Und zwar möchten Sie über die Welt vor Ihrem Fenster sprechen. Und in diesem Fall ist das Fenster des Kanzleramts. Nehmen Sie uns mal mit.
Ja, in der Tat. Also das war ja der eine Grund, warum ich die Reise über den Atlantik angetreten bin. So einmal im Jahr lädt das Kanzleramt verschiedene Ökonomen, auch internationale Ökonomen, wie zum Beispiel mich und auch deutsche Ökonomen, in eine Runde ein, in der sich die Ökonomen, die Fachebenen in verschiedenen beteiligten Ministerien, aber auch die Politik, dann meistens vertreten durch Staatssekretäre, so über wirtschaftspolitische Grundsatzfragen austauschen. Und das kommt letztlich aus der Corona-Zeit noch. Da gab es ja im Finanzministerium unter dem selbigen, derselben Person, nämlich Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, der organisiert es nämlich für das Kanzleramt. Der hatte damals als Staatssekretär noch im Bundesfinanzministerium auch eine Ökonomenrunde geleitet, wo es eben darum ging, die Corona-Rettungspolitiken auf der Wirtschaftsseite, die Corona-Rettungspolitiken zu diskutieren. Und damals haben wir uns zum Teil täglich getroffen, heute machen wir das einmal im Jahr.
Und was haben Sie für Insider-Infos aus dem Kanzleramt mitgenommen?
Ach, Insider-Infos nicht. Das ist eher so Querschnittsthemen gewesen, wie zum Beispiel haben wir über diskutiert, in einer Welt, wo mit zunehmendem Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, wie kann man zum Beispiel nochmal über das, und da hat dann vielleicht, um zum letzten Segment zurückzugehen, Christian Lindner vielleicht wirklich einen Punkt, kann man wirklich, ist der Sozialstaat, so wie wir ihn haben, schon wirklich optimal austariert oder haben wir nicht, und da gibt es eben Gutachten wo es eben so ist, dass durch die Zusammenwirkung von verschiedenen Sozialleistungen, dem Bürgergeld, dem Wohngeld etc., es zum Beispiel sein kann, dass Leute, die einen zusätzlichen Euro verdienen, am Ende dann mehr als diesen zusätzlichen Euro an Steuern und Sozialabgaben abgeben müssen. Die Fachwelt nennt das Transferentzugsraten, ein tolles Wort, die Transferentzugsraten sind über 100% in dem Fall, und das ist natürlich widersinnig. So eine Sozialpolitik will man nicht machen. Da gibt es durchaus Reformansätze, wo man die Leute mehr in Arbeit bringen kann, höhere Arbeitsanreize schaffen kann und am Ende sogar schauen kann, dass der der Fiskus sogar noch mehr Einnahmen bekommt. Also da sind tatsächlich Verbesserungen drin, die man auf jeden Fall macht. Das war so ein Thema. Das andere Thema war natürlich die Finanzpolitik und die Schuldenbremse und mögliche Reformen der Schuldenbremse.
Das heißt, das ist schon ganz konkret Thema im Kanzleramt, weil wir waren ja gerade an dem Punkt, dass das mit Christian Lindner höchstwahrscheinlich eher nicht zu machen ist, weil er wirklich da einfach strikt dran festhält, wir haben es ja geklärt, aus politischen Gründen unter anderem. Ist das was im Kanzleramt aber wirklich konkret diskutiert wird?
Naja, auf Fachebene schon, weil was die eben schon verstehen wollen ist, wie ist der Stand der wissenschaftlichen Diskussion? Und ich meine, das ist ja, da geht es ja jetzt nicht darum, den Politiken zu diskutieren, die dann morgen gesetzt werden, sondern es geht darum, dass die Fachebene mit uns in Austausch kommt, mit der Wissenschaft in Austausch kommt, was die wissenschaftliche, der Stand der wissenschaftlichen Diskussionen zu dem Thema sind, welche Reformvorschläge es möglicherweise geben kann. Und die können uns dann sagen, ja Moment, der Reformvorschlag halten wir für nicht so realistisch. Das geht aus auch vielleicht juristischen Gründen nicht, da spielen die Länder vielleicht nicht mit, etc. etc. Das geht ja genau um diesen Austausch. Also man soll jetzt nicht erwarten, dass da morgen der Kanzler eine Pressekonferenz gibt und sagt, die Schuldenbremse wird wie folgt reformiert. So weit sind wir nicht.
Nehmen Sie aus diesem Ökonomentreffen im Kanzleramt auch was mit für Ihre Lehre in den USA zum Beispiel?
Ja, für die Lehre in den USA vielleicht nicht, weil das ist dann doch zu sehr deutsche Spezialitäten. Aber für mich als Wissenschaftler natürlich schon und auch für die wirtschaftspolitische Diskussion, um abzuschätzen, wo könnte was gehen, wo könnte man sich, was wäre so ein Minimalkonsens? Ich kann, wenn Sie wollen, kann ich das mal kurz skizzieren. Dass man halt überlegt, dass zum Beispiel solche Sachen, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt geurteilt, durch dieses Prinzip der Jährigkeit und Jährlichkeit des Haushaltes, dass man sehr schnell wieder, wenn man aus dem Krisenjahr rauskommt, dass man sehr schnell wieder reduzieren muss, was der Staat noch an Schulden aufnehmen kann und dass man da so gleitende Übergänge zum Beispiel findet. Das scheint mir so ein einfacher Reformvorschlag zu sein, dass man die Wirtschaft nicht sozusagen cold turkey nach einer Krise dann sozusagen austrocknet, sondern dass man einfach einen gleitenden Übergang findet, dass die Wirtschaft sich ein bisschen länger darauf einstellen kann. Das scheint mir eine relativ niedrigschwellige Reform zu sein, wo jeder vernünftige Mensch am Ende zustimmen können sollte. Und das auszuloten, das macht diese Konferenz.
Im November wird in den USA gewählt und die Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump, die befinden sich mitten im Wahlkampf. Jetzt ist mein Gast hier heute jemand, der da ganz nah dran ist, weil er nämlich Wirtschaftsprofessor an einer Universität in Indiana ist, an der University of Notre Dame, Rüdiger Bachmann. Und ja, es ist ja schon eine Ecke weg auch von der nächsten großen Stadt, wenn ich richtig geschaut habe, oder? Also Chicago, das ist dann schon wieder Illinois, ist anderthalb Stunden mit dem Auto, oder? Also kann man schon sagen, ist so ein bisschen ländlicher Raum?
Ja, das kann man sagen, wobei 90 Minuten in den USA halt gar nichts sind. Also ich bin auch durchaus ab und zu in Chicago, also ja, alles gut.
Also doch nicht so ländlicher Raum, wie ich jetzt dachte. Sie selber wohnen dann auch noch mal in einem anderen Bundesstaat, in Michigan. Also die Stadt, in der Ihre Uni ist, ist wirklich nah auch am Bundesstaat Michigan. Jetzt würde ich aber gern erstmal auf Indiana schauen, also da, wo Ihre Uni ist. Der Bundesstaat hat 2020 mehrheitlich für Trump gestimmt. 57% der Stimmanteile hat er da bekommen. Wie nehmen Sie denn jetzt in diesem Wahlkampf die Stimmung da wahr? Ist das auch eher pro Trump?
Also Indiana wird sicher am Ende für Trump abstimmen. Das ist kein sogenannter Battleground State. Also das ist ziemlich klar, dass der an die Republikaner gehen wird. Ich lebe natürlich nochmal in einer besonderen Blase im Sinne von, dass ich an der Universität unterrichte. Aber auch da lernt man interessante Dinge. Und da sieht man schon, dass wenn man sich so mit den 18- bis 22-Jährigen, das sind die amerikanischen College-Kids, unterhält, dann ist es so, dass auch eher, sagen wir mal, linksliberal ausgerichtete College-Kids, die haben eine Abneigung gegen beide Kandidaten. Und zwar, weil die hier eine Gerontokratie sehen, ein politisches System, das ihre Bedürfnisse nicht mehr berücksichtigt. Die sehen da Leute, die könnten ihre Großeltern oder sogar Urgroßeltern sein und die verstehen einfach nicht, wie dieses System, Amerikaner mögen halt auch, dass ihr Präsident ein bisschen fast körperlich stark ist, ja, und wollen zu dem aufschauen und sehen dann so zwei relativ gebrechliche alte Männer und die sind schon ziemlich frustriert und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie einfach abschalten und gar nicht zur Wahl gehen. Und im Zweifel könne das dann im Herbst tatsächlich auch eher Joe Biden betreffen, denn der hat ja unter anderem in seiner großen bunten Koalition sehr stark auf diese 18- bis 22-jährigen College-Educated Leute eben gesetzt 2020. Und wenn die zu Hause bleiben, dann könnte es in einigen Staaten schon knapp werden.
Zu welchen Situationen sprechen Sie mit Ihren Studierenden darüber? Also ist das dann richtig auch Thema im Seminar oder dann eher so in der Mensa? Oder?
Nein, das ist eher so nebenher. Ich habe ja, man unterhält sich mal in der Sprechstunde über andere Dinge oder am Semesterende oder Leute, die ja für mich auch zum Teil arbeiten als Hiwis, wissenschaftliche Hilfskräfte würde man vermutlich in Deutschland sagen. Insofern kommt man dann mit denen auch ins Gespräch.
Wenn wir mal von der Uni weggehen, was haben Sie denn für einen Eindruck, was die Menschen, jetzt sagen wir mal, in der Kneipe am Tresen beschäftigt?
Also gerade im Mittleren Westen, also es gibt tatsächlich so Dinge, die man schlecht nachvollziehen kann. Also ich habe zum Beispiel eine Aussage gehört von einer Frau, von der ich weiß, dass sie sehr christlich ist und eine sehr anständige Frau. Und wie gesagt, die würde einen, wenn man zu der nach Hause kommt, die würde einen freundlich behandeln, gut bewirten und alles drum und dran. Aber die ist absolute Trump-Fan. Und wenn man sie dann zum Beispiel auf den Prozess anspricht und der Pornodarsteller redet, ob sie das nicht unmoralisch findet, dann sagt die halt einfach nur, das machen letztlich, das wollen alle Männer. Und alle Männer reden so wie der. Ja, und also die hat auch ein ganz schlechtes Männerbild, muss man leider sagen, ja. Also das wird von vielen einfach nicht irgendwie als relevant angenommen. Das ist ein gewisser Zynismus auch da. Also das mal so das eine. Das andere ist, ich will schon sagen, dass es schon Punkte gibt, wo die amerikanische Mittelklasse natürlich durchaus auch leidet. Also in Deutschland wird gerne so erzählt, die Bidenomics ist ein Erfolg und im gewissen Sinne ist sie das auch. Biden hat viel auf den Weg gebracht. Die Inflation ist es nach unten gegangen, aber noch nicht da, wo sie hin soll. Die Wachstumsraten sind enorm. Deutschland wäre froh, wenn sie diese Wachstumsraten hat. Die Innovationskraft der amerikanischen Ökonomie ist zurück. Aber es ist trotzdem so, dass zum Beispiel die Zinsen sehr hoch sind, nach wie vor sehr hoch ist. Das muss so sein, um die Inflation zu bekämpfen. Das bedeutet aber, dass sich Amerikaner kaum noch einen Umzug oder ein neues Haus leisten können, weil ihre Hypothekenzinsen massiv nach oben gehen müssen. Und ein Land, das so stark auf Eigentum setzt, dass man dann da, wo man wohnt, auch selbst besitzt, das ist ein Riesenproblem. Das heißt, die Leute sind unzufrieden. Ein anderer Punkt ist vielleicht, ich habe mich immer gefragt, auch in den Vorwahlen im Mittleren Westen, in Iowa zum Beispiel, wenn man da die Leute dann fragt, auch in diesen Townhalls, wird es immer gesagt, ja, die Grenze. Und da denke ich immer, die Grenze ist so weit weg. Ne? Aber was regt ihr euch über die Grenze auf? Wenn Leute in Arizona sich vielleicht über die Grenze aufregen, kann man das noch irgendwie nachvollziehen. Aber in Iowa, warum das? Bis es mir klar geworden ist, dass wir, da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem auch von einer Kollegin von mir, jungen Kollegin von mir, die klar gezeigt haben, dass in den Staaten, wo die Drogenkrise, die Fentanyl-Krise besonders stark ist, dass dort besonders stark der Anteil der Republikaner in den Wahlen in den letzten Jahren gewachsen ist. Und wenn man dann weiter fragt, dann machen die eben nicht die Pharmazie-Unternehmen, die da ja auch mitschuld sind, verantwortlich, sondern eben die laxe Grenzpolitik, weil inzwischen es so ist, dass Fentanyl und diese ganzen Drogen eben über die mexikanische Grenze reinkommen. Insofern kann ich schon verstehen, warum manche Leute auch unzufrieden mit der beiden Regierungen sind. Natürlich ändert Trump nichts. Die Republikaner hatten genug Chancen, die Grenze tatsächlich auch das Grenzregime zu verschärfen und haben das aus politischen Gründen natürlich nicht gemacht, um Joe Biden zu schaden.
Rüdiger Bachmann lehrt und wohnt in den USA als Wirtschaftsprofessor. Vielen Dank für den Einblick. Ich möchte gerne mit Ihnen, Herr Bachmann, auf die Bundesdatenschutzbeauftragte schauen. Dieses Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten gibt es seit 1978 und die Ampelkoalition hat sich jetzt auf eine neue Personalie geeinigt. Wurde ziemlich lange diskutiert, wer das Amt denn ausfüllen könnte. Und die neue Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung heißt Luisa Specht-Riemenschneider und ist Professorin für Zivilrecht in Bonn. Kennt sich sehr gut mit diesem Thema aus. Ihre Doktorarbeit hat sich schon mit dem Datenschutz befasst und trägt den Titel Konsequenzen der Ökonomisierung informationeller Selbstbestimmung, die zivilrechtliche Erfassung des Datenhandels. Ich glaube, Sie als Ökonom können mit einem solchen Titel vielleicht ein bisschen mehr anfangen als ich.
Ja, wobei ich habe viel Gutes von ihr gehört, muss ich sagen. Der Datenschutz hat immer eben so, ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits geht es gerade darum, die persönlichen Daten eben auch vor großen und Monopolen und vor allen Dingen eben auch möglicherweise ausländischen Unternehmen, also die großen 4, 5, zu schützen. Das ist sozusagen das eine. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland, haben wir auch das andere Problem. Und da habe ich gehört, dass Sie jemand ist, der auf der Wissenschaftsseite ist, dass wir auch für die Wissenschaft kaum Zugang zu individuellen Daten haben. insbesondere eben auf der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Seite, was dann nämlich aber auch, jetzt kann man sagen, okay, was interessiert uns die Wissenschaft oder der Wissenschaftsstandort Deutschland, was dann aber eben auch negative Effekte für Politik hat. Also es wird sehr schwierig, eben evidenzbasierte Politik zu betreiben, wenn die Politik oder die Wissenschaft, die diese Politik dann evaluieren soll, keinen Zugang zu den entsprechenden Daten hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Wirtschaftspolitik in Krisen ist eben sehr auf Daten angewiesen, um wirklich Leuten gezielt helfen zu können. Und da haben wir während der Corona-Krise, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass diese Kanzleramtsrunde, die kam ja aus der Krisenrunde von der Corona-Zeit. Und da haben wir zum Teil Maßnahmen, wirtschaftspolitische Maßnahmen mit der Gießkanne und im Blindflug gemacht, weil wir die Daten nicht so vorliegen hatten, wie man das eigentlich auch datenschutzkonform machen könnte. Ich verstehe, dass es in Deutschland eine Tradition gibt, dass man dem Staat nicht zu viel sozusagen aufgrund der zwei Diktaturen auf deutschem Boden nicht zu viel Informationen über sich preisgibt. Aber das bedeutet im Umkehrschluss halt auch, dass der Staat nicht unbedingt handlungsfähig ist.
Sie sprechen es an, so dieses Dilemma. Das ist ja wirklich immer so eine Abwägung aus, wie viel gebe ich preis, wie gläsern werde ich auch und natürlich aber der Agilität auf der anderen Seite und dem, was man natürlich mit solchen Daten auch Gutes anstellen kann. Ich finde ganz interessant, dass der vorherige Datenschutzbeauftragte, da war ursprünglich immer angedacht, möglicherweise die Amtszeit zu verlängern, die wurde aber nicht verlängert, weil er als zu penibel galt. Also es heißt, es hätte gestört, dass dass er zum Beispiel bei den Digitalisierungsvorhaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach einfach blockiert hat, weil er gesagt hat, das ist jetzt noch nicht so ausgereift. Das wurde dann aber eben als nervig und blockierend wirklich wahrgenommen und er sei da deswegen so ein bisschen unten durch gewesen, heißt es. Das macht ja genau dieses Spannungsfeld auf, ne? Als Datenschutzbeauftragter hat man natürlich aber auch die Aufgabe, auch die Persönlichkeitsrechte, sage ich mal, der Einzelnen zu schützen und wirklich auch zu sagen, bitte nicht zu viel Daten.
Absolut. Aber auf der anderen Seite bedeutet, ist es in der Tradition Deutschlands und deutscher Datenschutzbeauftragte vielleicht das Pendel etwas zu sehr oder das Gewicht zu sehr auf die eine Seite der Waage zu legen, nämlich dem individuellen Datenschutz. Denn die Wissenschaft hat ja gar kein Interesse an individuellen Daten. Ich will ja nicht wissen, was sie verdienen. Ich will wissen, was sozusagen ihr sozioökonomischer Typ sozusagen in einer Krise, was der für Einkommensausfälle hat, damit ich diesen Typ speziell eben ansprechen kann mit meinen Krisenmaßnahmen. Also es geht natürlich um anonymisierte Daten und mit den entsprechenden Methoden, die Wissenschaft dazu entwickelt hat, kann man eben beides haben und muss das nicht so unbedingt als Gegensatz sehen. Und ich glaube, da ist Frau Specht-Riemenschneider jemand, der sozusagen diese moderneren Entwicklungen auch dann besser rezipieren kann als der alte Datenschutzbeauftragte. Also aus Sicht der Wissenschaft begrüßen wir das.
Wie ist es denn in den USA? Also auch da, Sie haben mich vorhin erwischt bei einem Vorurteil. Ich meinte ja, die Sozialausgaben hängen da vom Portemonnaie ab. Man hört ja auch tatsächlich eher immer die Haltung, dass in den USA das wirklich sehr lex gehandhabt wird. Ist das so?
Das ist so. Also, aber wie gesagt, das hat eben dazu beigetragen, dass die Amerikaner selbst unter der Trump-Administration, weil die nach wie vor fähige Beamten dann hatten, in den einzelnen Ministerien, die wussten sehr schnell, wie es den Haushalten geht. Die haben einfach Kreditkartendaten gekauft und wussten, natürlich anonym, aber wussten genau, wie es den amerikanischen Haushalten geht. Gibt es da Überschuldungsprobleme zum Beispiel? Gibt es da Probleme, dass Leute ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen könnten? Und wer ist das? Wo sitzen die? Und wie können, und dementsprechend haben die genau ihre Transferchecks, Schecks, die sie den Leuten geschickt haben, entsprechend ausgestaltet.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Rüdiger Bachmann, für diese gelungene Premiere hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Studio, in der Stunde Sendung und in der guten halben Stunde Podcast. Vielen Dank für Ihren Besuch, extra über den großen Teich hier ins Studio geflogen sozusagen und vielen Dank für Ihre Gedanken.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.